habe ihr dann quasi sehr, sehr bald in den Ohren gelegen und gesagt, wir beide, hör mal, wir müssen mal ein Restaurant aufmachen. Und Ilona hat gesagt, also wenn ich mal, also erstens mache ich kein Restaurant auf und zweitens, wenn ich eins aufmache, auf gar keinen Fall mit dir.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist die frisch gekürte Nummer 1 der Germany's 100 Best Chefs. Er eröffnete im Jahr 2015 sein Restaurant in Berlin, das Toulouse-Lautrec, das mittlerweile fast alle von uns kennen. Und seither, kann man sagen, ist in seinem Leben kein Stein auf dem anderen geblieben. Seine Küche wurde neben vielen anderen Auszeichnungen ja auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Er selbst mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und ganz nebenbei avancierte er zum TV-Star. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben über seine Lehrjahre, die Hochs und Tiefs seiner Jugend, über seine ersten Schritte in der Gastronomie und überhaupt über das hauptberufliche Kochen an sich. Und ich freue mich sehr, ihn heute hier als Gast endlich mal bei uns zu haben. Herzlich willkommen, lieber Max Strohe.
Hallo, guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Wann auch immer wir senden, ich sage guten Tag.
Gut, wir nehmen jetzt um 11.06 Uhr auf. Hier beginnt unsere Aufnahme. Wir belassen es einfach mal, glaube ich, bei guten Tag, wie auch immer. Max, dein Buch ist vor, ich glaube, 3 Tagen im Handel erschienen.
Ja, genau. Am Samstag, 24.09.2022 war quasi Erscheinungstermin genau, oder Veröffentlichungstermin, je nachdem, wen man fragt. Die sagen andere Dinge. Genau, und es ist jetzt auf dem Markt seit Samstag und es ist natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit. Geht zu Ende, eine Zeit der Aufregung und der Ungewissheit und mündet jetzt in eine vielleicht noch viel aufregendere Zeit. Und jetzt wollen wir mal schauen, was mit dem Buch passiert.
Ein Buch geht ja dann immer so ein bisschen seinen eigenen Weg. Du selbst hast aber die geplante Relaunch-Party, soweit ich das mitbekommen habe, zu Hause verbringen müssen.
Ja, genau. Ich habe jetzt, Gott sei Dank endlich auch, bin ich in den Genuss gekommen, Corona zu haben oder in den Ungenuss und seit vergangener Woche Montag. Und das ist natürlich die denkbar unwürdigste Art und Weise, einen Release zu feiern. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch nochmal, wenn es das erste Buch ist. Und jetzt sitze ich hier so alleine rum viel, seit 8 Tagen oder jetzt am 9. Tag. Und das macht natürlich keine große Freude. Ich bin aber, glaube ich, mit so etwas gesegnet, was man einen milden Verlauf nennt. Nichtsdestotrotz waren natürlich die ersten Tage scheiße, kann man einfach so sagen. Und klar, und feiern ist natürlich, stellt man sich auch anders vor, als rumzuliegen, klar.
Diesen Moment dann zu Hause zu verbringen, macht es die Sache irgendwie besser oder noch aufregender? Ich könnte mir vorstellen, dass es fast aufregender ist, wenn man da zu Hause sitzt und sich denkt, ach du Scheiße, irgendwie, ich weiß nicht, hat die Release-Party überhaupt dennoch dann stattgefunden ohne dich oder hat sie dann gar nicht stattgefunden und überhaupt geht dann da einfach ein Buch von einem raus und man sitzt zu Hause und denkt sich, okay, jetzt führt dieses Ding zwischen zwei Buchdeckeln sein Eigenleben.
Ja, ich glaube, also die Release-Party ist eh erst im Oktober, Gott sei Dank, aber Release-Datum war ja Samstag und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, was Tolles essen zu gehen, also toll essen zu gehen einfach und musste das leider absagen, um so ein bisschen auch den Fokus wegzulenken von eben, das Buch kommt raus. Weil ich glaube, was mir noch mehr bewusst geworden ist durch das ich hänge alleine rum, feiern quasi, ist, sobald das Buch, also es ist gedruckt, es ist auf dem Markt, das Buch geht jetzt seinen eigenen Weg, wie du auch sagtest. Ich habe da ja als Autor auch jetzt keinen großen Einfluss mehr drauf, irgendwie darauf, wie die Leute es finden. Was die Leute damit machen, wie sich das Buch verkauft, wie das Buch ankommt und so weiter und so fort. Und das heißt, es ist so ein bisschen, glaube ich, wie wenn man ein Kind ins Erwachsenenleben entlässt vielleicht oder in der Selbstständigkeit oder jemand auszieht vielleicht aus dem Haushalt und da ist man natürlich wahnsinnig machtlos und diese, ich glaube, dieser mangelnde Einfluss wird einem natürlich mehr bewusst, wenn man den ganzen Tag Zeit hat, drüber nachzudenken.
Ja. Jetzt rückblickend betrachtet, was war intensiver oder einfach krasser, die Eröffnung deines ersten Restaurants oder die Buchpublikation?
Naja, natürlich das Restaurant, klar. Also also ich habe das Glück, dass ich das Buch jetzt schreiben konnte und geschrieben habe und das nicht meine Existenzgrundlage ist. Mhm. Und wenn man alles auf eine Karte setzt und alles Ersparte investiert in ein Restaurant, von dem man nicht weiß, ob es funktioniert, dann ist es natürlich wesentlich aufregender und da hängt auch mehr dran, würde ich sagen.
Mhm. Wir können das ja auch ein wenig verbinden, deine Success-Story und das, was du im Buch schreibst. Bezeichnenderweise handelt dein Buch von deinen Lehrjahren, also von den ersten Jahren deiner Lehre und dann die ersten Jahre in Berlin. Da kommt aber die Eröffnung deines Restaurants und auch die ersten großen Erfolge noch gar nicht drinnen vor. Stand es für dich von Anfang an fest, zuerst einmal so diese Anfangszeit so ausführlich zu behandeln? Oder war das eher dann im Laufe des Schreibens, dass du gesagt hast, irgendwie, ich komme ja mit dem Tempo und mit der Analyse gar nicht weiter auf 200, 300 Seiten als nur bis ins Jahr 2005 oder 2006?
Ich glaube, das ist schon was sich während des Schreibens entwickelt hat. Also es war ja auch nicht immer klar, dass sich dieses Buch veröffentlichen lässt. Ne? Also ich habe einfach mal angefangen zu schreiben, zu gucken, ob das funktioniert. Das hat dann irgendwie, die einen sagen gut, die anderen höre ich jetzt sagen, eher nicht so gut funktioniert oder das hätte besser sein lassen sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich der eine oder andere Leser oder Leserin ein bisschen enttäuscht ist. Gerade die Leute, die mich jetzt vielleicht aus dem Fernsehen kennen oder aus dem Fernsehen kennen, dass die so ein bisschen enttäuscht sind, dass eben diese ganzen Dinge nicht vorkommen einfach. Aber ich glaube, dass es mir während des Schreibens doch ziemlich schnell klar war, dass es nicht möglich ist für mich. Erstens führe ich ja mittlerweile ein ganz anderes Leben. Also man hätte eigentlich dann 10, 12, 20 leere Seiten einbauen müssen zwischen Teil 1 und Teil 2 und dann in einem ganz anderen Stilistik weiterschreiben. Und in einem ganz anderen Tempo. Und ich glaube aber auch, dass mir mein jetziges Leben viel zu kostbar oder viel zu nah noch ist und viel zu persönlich ist, um es an die Öffentlichkeit zu tragen, weil ich nicht diese Distanz habe, die ich jetzt einfach durch lange, lange Zeit die da ins Land streichen konnte, zu meinem damaligen Ich oder zu meinem Leben hatte, was ich damals geführt habe.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du überhaupt zu schreiben begonnen hast?
Es gab mal eine Anfrage in Lockdown 6465, glaube ich. Also ich weiß nicht mehr, welcher es war. also es ist der gewesen, der letztes Jahr im Mai endete. Ich war dann wahrscheinlich Lockdown 3, 2, ich war, doch, nee, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall saß ich das so und es gab eine Anfrage, es war diese Zeit, wo dieses Clubhouse da aufpoppte und alle in diesen Clubhouse-Räumen waren, auf dieser App da und irgendwie miteinander geredet haben und so Räume gegründet haben und laberten. Das war ein sehr kurzweiliger Erfolg, glaube ich, sehr kurzweiliger Zeitvertreib. Und da gab es so eine Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, mal über eine eher unkonventionelle Art und Weise zum Erfolg zu kommen in der Gastronomie oder als Koch speziell zu berichten und das in einem Podcast zu machen. Und dann habe ich gesagt, das ist mega cool, sitzt eh nur rum, Podcast, super geil, ist das neue Medium schlechthin, habe ich Bock drauf, habe mich sehr gebauchpinselt gefühlt, habe mich natürlich vorbereitet und hingesetzt und gemacht und getan und überlegt, wie war denn überhaupt mein Start ins Berufsleben, wie war denn mein Weg auf der Karriereleiter und leider Gottes kam dieser Podcast nicht zustande, da war ich natürlich ein bisschen frustriert und enttäuscht und habe gedacht, na jetzt hast du aber irgendwie tut dir das ganz gut herauszufinden, wann du wo warst, das nochmal Revue passieren zu lassen, da ähnlich zu gehen. Das Aufschreiben, habe ich gemerkt, hat gut getan. Das war natürlich nicht in Textform, sondern eher so in stichpunktartiger, tabellarischer Form.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, es ist ja bei mir recht häufig der Fall schon gewesen in meinem Leben, dass ich Dinge aus Trotz mache, weil ich denke, jetzt erst recht. Und dann habe ich gesagt, naja, dann schreibst du den Scheiß, den du dir jetzt hier zurechtgelegt hast, vielleicht mal auf und vielleicht wird was draus. Und dann gab es in meinem Umfeld die eine oder andere Person, die mich ermutigt hat, weiterzumachen und letzten Endes dann auch ein Verlag, der das tatsächlich ganz in Ordnung fand, was ich da gemacht habe. Und so kam das zustande.
Ja, und das wurde dann klar auch vom Verlag, dass das so eine wirklich so Lehrjahre Coming-of-Age-Story sein kann, die richtig gut funktioniert, finde ich.
Ja, das war, glaube ich, ziemlich schnell klar. Ich glaube, was ich, glaube ich, überschätzt habe, ist, vielleicht hätte man auch drunter schreiben müssen, kein Kochbuch, weil die Leute tatsächlich schon, obwohl es ja nicht in einem Kochbuchformat ist, doch sind schon viele Leute sich wundern, dass dort keine Rezepte drin sind, oder ich sehr häufig die Frage gestellt bekomme, wie viele Rezepte sind denn da drin und gibt es auch Lichtbilder? Ich glaube, das ist auch was ich jetzt, wo du auch sagtest, wo wir eingangs drüber sprachen, dass sich das Buch jetzt verselbstständigt, so das ist so diese Tod des Autors mäßig, also ich habe da keinen Einfluss mehr drauf, und die Frage ist halt, lesen es auch Leute, die mich nicht eben als Koch kennen oder aus dem Fernsehen, als Fernsehkoch quasi kennen oder als Koch im Fernsehen kennen. Ja. Und das ist, glaube ich, die große Frage, weil es, glaube ich, ja schon literarisch ganz gut geschrieben ist, und ich glaube, dass es auch für Leute funktioniert, die kein Max Strohe, der Koch im Fernsehen Fan sind.
Ist aber vielleicht jetzt noch zu früh, um das beantworten zu können, oder? Oder hast du da schon Anhaltspunkte?
Nein, ich habe gar keine Anhaltspunkte. Das ist das ist der große nächste Punkt der Ungewissheit. Natürlich gibt es Leute, die schreiben Rezensionen bei großen, wie nennt man das, Versandhäusern und so weiter und so fort. Ich weiß auch, dass man sich das nicht zu Herzen nehmen sollte, was da steht. Natürlich freut man sich über positive Kritik. Man muss aber auch negative vielleicht sich zu Herzen nehmen oder abprallen lassen. Das ist so ein bisschen wie wenn man Restaurantkritiken bei Yelp liest vielleicht oder wie diese ganzen Dinger da heißen. Das sollte man auch eigentlich tunlichst vermeiden. Und deswegen, genau, es ist alles noch vollkommen offen, in welche Richtung sich dieses Buch bewegt. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja. Ich werde mir größte Mühe geben, nicht allzu viel über das Buch zu spoilern. Ich finde eine Sache dennoch sehr interessant, die man dann auch gut mit deinem Werdegang verbinden kann. Das Buch ist ja schon auch eine, ich weiß nicht, Annäherung oder eine Art Analyse deiner Beziehung zu deinem Vater, den du erst spät kennengelernt hast und der sehr entscheidend dafür war, dass du Koch geworden und ich würde sogar sagen, auch geblieben bist.
Ja, ich glaube, geblieben ist, dass ich das geblieben bin, dass ich Koch geblieben bin. So, dass ich Koch geblieben bin, hat natürlich ein Stück weit tatsächlich sehr viel mit meinem Vater zu tun. Ich habe meinen Vater spät kennengelernt, das stimmt, so mit 15 auf einer gemeinsamen Reise nach New York.
Die toll beschrieben ist übrigens, ohne was zu spoilern, die toll beschrieben ist, ja, wo man auch einen sehr guten Eindruck, den guten Notenschlüssel sozusagen mitbekommt, in dem das Buch dann auch so ein wenig sich ausweitet. Entschuldige für die Unterbrechung.
Nee, alles gut. Ich freue mich ja, wenn du was sagst, wenn du auch mal was sagst. Finde ich super. mein Vater, ich sehe das ja so ein bisschen wie eine wahnsinnige Liebeserklärung einfach eben an meinen Vater, dieses Buch. Und natürlich hat er seine Ecken und Kanten, ist ein sehr besonderer Charakter, sehr besonderer Mensch. Ich glaube, genau, und mein Vater hat mir irgendwann, es war ja damals nicht so modern oder nicht so angesagt, jetzt Koch zu sein oder Koch zu werden, so wie das heute der Fall ist, sondern es war eher so, wer nichts wird, wird, wird. Und ich habe schon ein bisschen damit gehadert, war jetzt nicht sonderlich stolz, bin da stolz geschwellter Brust vorangeprescht und habe in die Welt geschrien, hurra, ich bin Koch, sondern es war eher so eine, ja okay, ich koche jetzt mal halt, weil ich gerade nichts anderes machen kann. Und habe dann versucht, mein Abitur nachzuholen und wäre natürlich lieber irgendwie Rockstar gewesen und habe mich natürlich auch dementsprechend benommen oder vielleicht sogar auch lieber Autor gewesen. Und mein Vater hat mir immer wieder gesagt und gezeigt, zum einen, wie gern er isst, wie toll Essen schmecken kann. Hat mich da an die Hand genommen, hat mir die Welt der Kulinarik ein bisschen mich an sie herangeführt und auch immer wieder so Dinge gesagt wie, ey, Alter, kochen, also Alter hat er nicht gesagt, aber er hat dann gesagt, hey, Maximilian, kochen ist so ein geiler Beruf und hier so ein Abitur machen hast du jetzt auch nicht nötig. Koch mal weiter, koch mal schön weiter. Und dann haben wir auch viel natürlich zu Hause privat gekocht und tolle Sachen gekocht, Dinge, die man in der Ausbildung als Lehrling zwar zubereiten durfte, aber nicht probieren durfte, also Jakobsmuscheln, Foie Gras, Kalbsbries, alles, was es so gibt und viel Fisch und das war natürlich eine wahnsinnige Offenbarung, da mit diesen Produkten arbeiten zu können und auch zu merken, dass man etwas tatsächlich gut ist, dass man einen guten Geschmack hat, ein gutes Gespür hat für Lebensmittel, für Dinge, für Ware, für Kombinationen und für Geschmäcker und wenn man merkt, dass man in etwas gut ist, dann macht es ja immer Freude. Das ist ja einfach so und da bin ich meinem Vater natürlich sehr dankbar, dass der mir das, ich glaube, auch ein Stück weit der unbewusst nahegelegt hat, nochmal da am Ball zu bleiben und weiter zu kochen.
Ja, dieses mit dir essen gehen, dich ausführen in tolle Restaurants, glaubst du, war das wirklich so was ganz Selbstloses im Sinne von, er nimmt dich einfach mit, weil er macht es ja selber auch gern und wenn er schon Zeit mit dir verbringen kann, dann macht er halt mit dir das, was er selbst auch gerne tut? Oder glaubst du, hat er da so einen wenig eine pädagogische Hintergrundabsicht gehabt im Sinne von, ja, er lernt ja Koch und dann lernt er auch noch gleich was dazu, wenn er mit mir essen geht?
Ich glaube, sowohl als auch. Also ein Stück weit war es natürlich für meinen Vater so, mich in Restaurants mitzunehmen, so ähnlich wie wenn man jemandem was zum Geburtstag schenkt, was man eigentlich selbst haben möchte. Und aber natürlich, sicherlich hat er da auch den Weg verfolgt oder das Ziel verfolgt, einfach mir zu zeigen, wie Essen auch sein kann.
Ja. Deine sehr erfolgsverwöhnte Karriere, zumindest was die letzten Jahre betrifft, über das brauchen wir vielleicht dann schon zu sprechen, aber nicht jetzt. Ich glaube, das steht außer Frage, wie erfolgreich sie war. Was so viele nicht wissen, ist, dass sie, gelinde gesagt, nicht sonderlich erfolgreich begonnen hat. Du hast eine Lehre begonnen, die du dann, das beschreibst du auch im Buch, ändern musste, beziehungsweise wo du den Betrieb ändern musstest, weil du da nicht offenbar nicht sonderlich gute Leistung erbracht hast.
Naja, ich habe meine Ausbildung begonnen in einem sehr, wie nennen wir das, den gutbürgerlichen Familienbetrieb, sehr warmherziger Betrieb, sehr viele liebe Leute, einfach, Familienbetrieb einfach. Und das war schon schwer in Ordnung, bis ich halt einfach keinen Bock mehr hatte. Und so ab Mitte zweites Lehrjahr hatte ich einfach andere Prioritäten. Dann hat mein Arbeitgeber damals die Reißleine gezogen und gesagt, hey, Alter, so halt nicht. Ja. Und das kann ich mittlerweile natürlich auch gut nachvollziehen. Die haben mir also mehr als genug Chancen gegeben und waren sehr, sehr verständnisvoll und auch viel für mich da. Und ich habe das einfach damals nicht zu würdigen gewusst, ein Stück weit. Und das dann, glaube ich, recht mutwillig zu einem Ende gebracht und war da auch sehr einverstanden mit, eben, dass der Arbeitgeber gesagt hat, so machen wir das nicht mehr.
Ja. Okay. Und Kannst du dich erinnern an die Episode, die das Fass dann endgültig zum Überlaufen gebracht hat?
Es war einfach eine Situation der Leistungsverweigerung und glaube ich, ich habe es dann einfach so doll getrieben, dass ich mich einfach habe krank schreiben lassen. Ich habe mich krank schreiben lassen über längere Zeit. Ich habe mich verletzt am Finger und also geschnitten und es hat sich entzündet. Und dann war ich längere Zeit einfach krank geschrieben und habe mich aber nicht benommen wie jemand, der krank ist einfach. Also ich bin weiter rausgegangen in die Stadt und in das kleine Dorf und habe dort gefeiert und solche Dinge gemacht. Und das merkt man ja in so einem kleinen Dorf, das kriegt ja jeder mit, gell? Also da sieht man.
Als es Facebook und Instagram noch nicht gab, hat sich das angesprochen.
Ja, genau. Ich glaube aber, dass ich damals wahrscheinlich auch provokativ genug gewesen wäre, es auch noch bei Facebook und Instagram zu posten, dass ich irgendwo bin. Ja, genau.
Du hast dann deine Lehre in einem anderen Betrieb beendet bzw. abgeschlossen. Was war denn bei dir der Moment, wo du gesagt hast, okay, hey, Kochen interessiert mich eigentlich wirklich und ich will mir jetzt dieses Restaurant anschauen, diese Küche und so weiter, weil es wird ja dann, selbst wenn man sich jetzt nur die Stationen deines Lebenslaufs ansieht, irgendwann mal merkt man, okay, da war doch viel Ehrgeiz und Interesse dabei, sonst hätte er sich ja nie so viele Restaurants angesehen.
Ich glaube, der Funke wirklich final übergesprungen ist so im Jahr 2005, 2006 wahrscheinlich, weil ich einfach dort gemerkt habe, dass Kreativität beim Kochen eigentlich keine Begrenzungen kennt. Und was mir weiterhin schwer gefallen ist, war einfach in streng hierarchischen Restaurants zu arbeiten, diese Strenge, die Disziplin, die Lautstärke, diese militärische Strenge, das hat mir immer sehr viele Nerven gekostet und das war einfach nicht für mich. Also ich habe sich mein eigenes Restaurant hier, bis wir hier einen Stern hatten, also nie in einem Sterne-Restaurant gearbeitet, weil ich das einfach nicht, also abgesehen davon, dass mich auch niemand wollte, glaube ich, hätte ich es auch nicht lange ausgehalten.
Ja, aber gab's so diesen Moment, wo du sagst, ja, irgendwie, ich weiß nicht, war das eine bestimmte Küche, war das ein bestimmtes Restaurant, ein bestimmter Mensch oder war das eher so ein schleichender Prozess, so dieses, hey, Kochen, das ist eigentlich wirklich das, was ich machen will?
Es gab so einen Moment, so 2005, da saßen wir in einem Restaurant, wo ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, da habe ich dann noch das eine oder andere Mal gearbeitet und nach meinem Griechenlandaufenthalt auch tatsächlich mal 2 Jahre am Stück. Mhm. Und da gab es einen Moment, da saßen wir nach Feierabend im Büro und haben überlegt, was wir für so eine Veranstaltung kochen können. Mhm. Und die Tatsache, dass ich damit einbezogen wurde, eben in diesen kreativen Prozess, in das Gestalten eines Menüs, war ein ganz besonderer für mich. Und dann wusste ich aber nicht so recht, was ich da jetzt beisteuern kann und hatte so die eine oder andere Idee, wusste aber nicht, ob man die verschiedenen Komponenten miteinander tatsächlich kombinieren kann. Und dann fragte ich den Küchenchef, den Martin, sagte ich, ja, geht denn das, kann man das überhaupt miteinander vermählen auf dem Teller? Und er sagte, ja, du Max, du kannst eigentlich alles miteinander kombinieren und wenn es nicht passt, musst du halt eine Komponente dazwischen klemmen oder eine Brücke schaffen, die es hinkriegt, dass die beiden Komponenten halt einfach miteinander funktionieren. Und das war so ein Aha, so ein Wow-Effekt, ja. Weil wenn das bedeutet ja, alles ist möglich. Ne? Ja. Es ist alles möglich. Ich meine, das ist ja heute mittlerweile ein Klassiker, Kaffee mit Seeigel zu kombinieren. Wenn mir das früher einer gesagt hätte, hätte ich gedacht, was ist denn das für eine geile Welt, in der es gar keine Grenzen gibt. Mhm. Ja? Und das war schon ein sehr, sehr bedeutender Moment für mich. Mhm. Ja, und dann natürlich auch durch das gemeinsame Essen mit meinem Vater und vor allen Dingen das, als ich dann nach Berlin gegangen bin, habe ich zu Hause viel gekocht, eben die Dinge gekocht, die ich in den Läden, in denen ich gearbeitet habe, eben nicht kochen konnte, das ein oder andere Kochbuch geklaut, könnte man sagen, und dann zu Hause einfach probiert und für Freunde gekocht und viel gekocht, 2-3 Abende die Woche und natürlich dann zu sehen, dass es den Leuten schmeckt und dass sie sagen, wow, das ist ja geil und so weiter und so fort, das war natürlich auch eine Sache, wo ich gedacht habe, hey, ich kann das ganz gut und es macht mir irgendwie Freude, ich habe da Bock drauf, also bleibe ich da jetzt mal am Ball und verfolgt es und will das einfach, wollte halt einfach unbedingt kochen. Ich wollte einfach richtig, richtig guter Koch sein. Ja. Nicht einer, der nach Rezepten kocht, sondern einer, der Rezepte entwickelt und neue Dinge, neue Wege geht. Und das war jetzt natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit auch gewesen.
Ja, es ist ja, wenn man dein Buch liest, auch so diese ersten Stationen, auch die ersten Stationen in Berlin, da wimmelt es dann oft von so ein wenig, da ist oft schlechte Stimmung, es sind oft auch irgendwie Arschlöcher dort, du schneidest dich dann oft, es ist, du schreibst dann auch, ja, Kochen ist halt einfach Krieg, ja, mit Referenz zu einem Buch auch über diese Thematik. Und irgendwie, wenn man dich heute als Koch kennt, hat man, wenn man dieses Buch liest, ständig irgendwie das Gefühl, dass du in dieser Zeit heillos unterfordert warst.
Das ist lieb, dankeschön. Das ist ein Kompliment, ich fasse das als Kompliment auf.
Ja.
Ja, es ist aber auch was gewesen, also auch in so, man hat das, man nannte das dann, oder man nennt es immer noch in Berlin, dann Alleinkoch. Ja, man war dann Alleinkoch. Alleinkoch bedeutet, man macht quasi alles, wenn man Glück hat, gibt es sowas wie einen Küchenhelfer oder Helferin oder eine Spülerin. Und ansonsten macht man halt auch alles. So, und das waren so Läden, in denen es dann halt morgens Frühstück gab, und zwar irgendwie von 8 bis 14 Uhr und ab 11.30 Uhr aber schon Mittagskarte, ja, und ab 12 Uhr auch Abendkarte. Und dann hat man da gerödelt, und zwar alleine. Und man hat irgendwie Frühstück gemacht und Mittagsservice und so weiter und so fort. Und dann lernt man natürlich auch viele Dinge. Man lernt vor allen Dingen immer alles im Blick zu haben. Man lernt Geschwindigkeit. Man lernt Fokus auf die wesentlichen Dinge, und man lernt in dieser ständigen Wiederholung auch einfach Dinge immer gut zu machen. Also auch Dinge, die vermeintlich jetzt nicht Haute Cuisine sind, aber eine Bratkartoffel ist was wahnsinnig Geiles, und eine Bratkartoffel einfach jedes Mal geil zu machen, 500 Mal am Tag, ist halt auch großes Kochen, ist auch große Kochkunst. Und und auch diesen Weg zu gehen, diesen langen Tag dadurch zu ackern, um dann am freien Tag irgendwie die Kohle zu haben, um ins frische Paradies zu gehen und sich da irgendwie ein Stück Iberico-Secreto zu kaufen, weil man davon gelesen hat, und es dann irgendwie zuzubereiten, oder das ersparte Trinkgeld bei Boosfood auf den Kopf zu hauen. Ja. Ne? So Sachen. Ne? Ja. Das waren halt so die Goals dann. Ne?
Ja. Es gibt ja dann auch so diese eine Szene, wo du alle Speisekarten dir durchschaust, die es in Berlin irgendwie, damals wahrscheinlich noch schwieriger als heute, im Internet aufzustöbern gibt. Also man merkt schon, die Arbeit, die du damals verrichten musstest, ich sage jetzt mal verrichten, die hat, da hast du, so wie du es jetzt gesagt hast, zwar was gelernt, aber da ist schon viel mehr in dir drin gesteckt. Du wolltest irgendwie ein bisschen weiter hinaus. Wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, hey, warum probiere ich es nicht mal mit einem eigenen Restaurant?
Eigenes Restaurant, das kam relativ spät. Ich glaube, diese Sache mit, man kocht was anderes als das, was man eigentlich möchte, ist, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen, wie man lernt irgendwie ein Instrument spielen, und natürlich muss man erstmal die Basis beherrschen, bevor man irgendwie einen Rocksong auf der Gitarre da formen kann und so weiter.
Also zuerst mal 3 Jahre Tonleiter und dann...
Genau. Und Noten lesen und so weiter. Mhm. Und die Sache mit den Speisekarten, das war ja dann auf einmal, glaube ich, auch für Köche das Internet eine ganz andere Art der Selbsterstellung möglich. Also eben die Fotos auf den Homepages. Es gab eine andere Reichweite, die Speisekarten zu lesen von Restaurants, in die man ja mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eh nie zum Essen gehen würde, und sich das aber anzugucken und das durchzulesen und allein durch diese tolle Beschreibung der Gerichte eben auf den Speisekarten so den Mund wässrig gemacht zu bekommen. Also das waren schon sehr, 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 sehr tolle Sachen. Und ich habe irgendwann gedacht, ich muss jetzt mal hier raus aus der Alleinkoch-Stufe der Karriereleiter und vielleicht mal wieder in so eine richtige Brigade. Bin dann in so ein recht ambitioniertes, ich sag mal, Steakhouse gewechselt. Das kommt natürlich im Buch nicht mehr vor. Und habe da versucht, Fuß zu fassen. Und da war es mir dann auch wirklich wieder zu laut und zu anstrengend. Und es war, viele Sachen wurden wieder auch gleichzeitig bedient. Und ich bin dann irgendwann ins Restaurant Frau Mittenmann gekommen im Prenzlauer Berg. Und das war ein sehr, sehr kreativer Laden mit täglich wechselnder Speisekarte, mit verschiedenen Fischlieferanten von der Ostsee und Nordostatlantik-Ärmelkanal, die immer ganz tolle Produkte gebracht haben, Fische, die keiner kannte. Es gab kein Korsett, in das man sich da kulinarisch reinzwängen musste. Es gab also sowohl Pasta, hausgemachte, als auch sehr viel japanisch inspirierte Gerichte mit rohem Fisch und so weiter und so fort. Man konnte da wirklich alles machen, und das hat wahnsinnig Freude bereitet. Und das war auch ein Laden, wo ich, bei dem ich gedacht habe, das ist etwas, was ich auch könnte, weil es war auch wieder familiär. Es war aber auch sehr kollegial, und man hatte einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das war so ein bisschen der Prototyp für mich, an dem ich erkannt habe, dass ich vielleicht auch ein Restaurant mal machen könnte oder sollte.
Ja. Also im Mittenmann hast du ja auch deine Geschäftspartnerin kennengelernt.
Ja, die Es gab damals so eine Internetplattform, die nannte sich Kijiji, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Und mittlerweile heißt es, glaube ich, eBay Kleinanzeigen. Und da hatte Ilona eine Stellenannonce aufgegeben, eben fürs Frau Mittenmann. Und ich weiß nicht mehr, da stand dann sowas wie ein Haufen enthusiastischer Karotten sucht Unterstützung in der Küche, bla bla bla. Und es war irgendwie nett und toll und wortwitzig geschrieben. Und dann bin ich quasi diesem Aufruf gefolgt, habe dann dort gearbeitet, Ilona kennengelernt und war sehr begeistert eben von der Art und Weise, wie Ilona mit den Gästen umgeht, wie die das Service-Team dort führt und eben von ihrer Philosophie des Gastgebens. Und habe ihr dann quasi sehr bald in den Ohren gelegen und gesagt, wir beide, hör mal, wir müssen mal ein Restaurant aufmachen. Und Ilona hat gesagt, also wenn ich mal, also erstens mache ich kein Restaurant auf und zweitens, wenn ich eins aufmache, auf gar keinen Fall mit dir.
Warum?
Ja, ich war ja auch da noch recht chaotisch, gell? Und ich glaube, was uns letzten Endes ja auch zu so einem guten Team gemacht hat, sind so ein bisschen die Unterschiede zwischen uns. Also ich bin der eher offensive Typ, Ilona ist eher die bedachte Person und ich glaube, dass eben diese Mischung uns zu so guten, zu so einem erfolgreichen Gespann gemacht hat und sich aber, wenn man so ein Stück weit grundverschieden ist, erstmal aufeinander einzulassen, ist ja alles andere als klar, als wenn man jetzt nur Gemeinsamkeiten teilen würde und sagen würde, hey, das passt ja wie die Faust aufs Auge, sondern genau, es war halt andersrum. Ja. Aber ich konnte sie überzeugen letzten Endes. Ich habe lange Zeit sehr harte Überzeugungsarbeit geleistet und es letzten Endes dann erfolgreich umgesetzt.
Genau, ich wollte ja auch fragen, weil man den Vorsatz, ein Restaurant miteinander zu eröffnen und okay, man kann sich es doch irgendwie vorstellen, das ist das eine. Es dann tatsächlich zu tun, noch dazu mit so großem Erfolg, das andere. Kannst du weniger erzählen, wie das dann so weit gekommen ist, dass ihr tatsächlich dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre später dann tatsächlich das Toulouse-Lautrec eröffnet habt?
Es waren 3 Jahre später, glaube ich, ab unserem ersten Moment der Begegnung. Man rutscht da, also ich habe so ein bisschen im Nachhinein das Gefühl, dass wir da so ein bisschen reingerutscht sind. Also wir haben gesagt, okay, wir machen das. Irgendwann stand fest, okay, wir machen das. Dann war aber natürlich auch klar, wir sind beide in Beschäftigungsverhältnissen und wie machen wir das eigentlich, wie regeln wir das fair gegenüber unseren Arbeitgebern, wie regeln wir das aber auch, dass wir jetzt nicht ohne Lohn und Brot auf der Straße stehen, wenn wir keine Location finden.
Ihr hattet so ja keinen Investor im Hintergrund.
Nein, kein Investor. Wir hatten auch keine Bank, die uns Geld geben wollte, weil wir natürlich sehr, sehr unbekannte Nappel waren, quasi, würde man sagen. Und das Existenzgründung in der Gastronomie ist halt jetzt nicht so, als dass man jetzt irgendwie zur Bank XY geht und die sagen, hä, super Idee.
Machen Sie mal.
Sondern es ist eher so, dass die Leute dann schon sagen, naja, gut, wir sehen uns dann in zwei Jahren beim Jobcenter, gell? Mhm. Aber wir haben das irgendwie, wir haben halt unser Erspartes genommen, wir haben Familie und Freunde angepumpt, könnte man sagen, alles eben auf diese eine Karte gesetzt und hatten dann das Glück, diese Location hier zu finden, in die wir uns beide quasi schockverliebten. Und haben dann so einen Businessplan geschrieben, das musste man alles machen, irgendwie bei so einer Agentur, die dann auch wieder was mit dem Arbeitsamt zu tun hatte. Mhm. Und letzten Endes hatten wir das Glück, dass sich die Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft eben für unser Konzept hier entschieden hat. Und dann sind wir hier relativ blauäugig reingestolpert. Ne? Ja. Also das und da renoviert, wie man sich so einen studentischen Umzug vorstellt. Also mit Freunden, mit Pizza vom Lieferdienst oder vom Nachbarn und Bier aus Flaschen und sehr hemdsärmelig. Meine Mutter und ihr Mann Paul sind hier runtergekommen und haben hier 6 Wochen ihren Jahresurlaub im Sommer verbracht und wir haben halt hier renoviert. Wahnsinn. Und es ist ein Altbau. Je mehr wir renoviert hatten, desto mehr hatten wir auf einmal wieder zu renovieren, weil überall irgendwelche neuen Baustellen und Makel auftauchten. Und das war auch schon eine sehr spannende Zeit, aber es gab auch immer täglich irgendwelche Rückschläge mit irgendwelchen Ämtern, dann gab es auf einmal einen Rohrbruch, haben wir entdeckt, dann war dies, dann war das. Und Dann haben wir das, aber wir haben es ja hingekriegt.
Also wenn man jetzt den Max Strohe, ich wage jetzt mal zu behaupten, den früheren Max Strohe aus dem Buch, sich vorstellt, wie er ein Restaurant eröffnet, Stichwort Papierkram, Bürokratie, Ämter, ganz zu schweigen von betriebswirtschaftlichem Know-how, auch das braucht man ja wohl oder übel, um ein Restaurant zu eröffnen. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass du dir das selbst auch nur antun wolltest.
Ich glaube, da überwog so der unbedingte Wille und die Gier und auch ein Stück weit die Geilheit darauf, endlich frei von der Leber wegkochen zu können.
Ja.
Und sein eigener Herr zu sein.
Das war so das notwendige Übel, dass du in Kauf genommen hast, um dann diese Freiheit tatsächlich idealerweise mal ausleben zu können.
Ja, total. Und sich hier so ein kleines Universum, so ein Ort zu erschaffen, in dem man halt einfach sein kann, wie man möchte. Und genau, das war einfach das. Ich weiß auch nicht, wie lange ich noch hätte kochen können für andere Leute. Mhm. Also das war schon sehr, sehr, wir waren da schon sehr, sehr needy. Also wir wollten unseren eigenen Platz haben und den so gestalten, wie wir das für richtig halten. Und anscheinend, Gott sei Dank, halten das ja auch sehr viele andere Leute für richtig. Also nicht nur die zu uns essen kommen, sondern auch die mit uns und für uns arbeiten. Und das seit langer Zeit, glaube ich, haben wir hier eine ganz, ganz tolle, einen ganz, ganz tollen Space erschaffen. Mm-hmm.
Apropos Space, du hast es eben vorhin angesprochen, ihr wart von der Location so angetan. Warum?
Ja, Altbau, hohe Decken, also all das, was man immer haben möchte, wenn man in Berlin ist, also als Wohnung am liebsten. Mm-hmm. Und das war natürlich irgendwann auch mal eine Wohnung, dieses Restaurant. Mm. Das ist sehr, sehr lange her, aber es gab...
Damals, als Wohnraum noch leistbar war in Berlin.
Ja, genau, 1940, 1950, wie auch immer. Jedenfalls, ich weiß nicht, man hat es doch manchmal. Man kommt irgendwo rein und sagt, boom, wow, das ist es. Das hat man ja auch mit Menschen, das hat man mit Kleidungsstücken, man hat es mit Musik, man hat es mit Filmen und man hat es halt auch einfach mit einer Location. Und wir sind reingekommen und dachten, ey, das Ding ist geil. Es hat die richtige Größe. Es ist irgendwie urig. Es ist gemütlich. Es hat Wohnzimmeratmosphäre. Es sind diese drei Räume. Mhm. Und wir konnten uns einfach da drin sehen. Also wir sind herein und ich habe Ilona da halt irgendwie rumwirbeln sehen. Und Ilona hat mich auch in dieser kleinen Küche, aus dieser kleinen Küche irgendwie geiles Zeug rausschicken sehen.
Ja. Genau. Ja. Wer hat eigentlich die Idee mit der Tapete gehabt? Mit der Pflanzen-Exotik-Tapete.
Naja, also jetzt mit diesem Exotik, das müssen wir jetzt mal einstellen. Das sage ich jetzt mal alle, für alle, die das hören. Es ist keine, es ist weder Dschungel noch Exotik. Es sind Fichtenbäume, Fichtennadeln, Fichtenbäume da drauf. Ja, also,
Es ist, glaube ich, 4 Jahre her, dass ich bei dir war, muss ich fairerweise sagen. Ich habe es irgendwie noch so in Erinnerung. Entschuldige.
Ja, also nein, überhaupt musst du nie entschuldigen. Ist alles gut. Sagen alle, ist auch so. Wenn alle sagen, ist es Dschungel. Ja. Welcome to the Jungle. Wir hatten ja kein Geld und wir mussten ja irgendwie, also wir hatten kein Geld jetzt für Kunst oder für Bilderrahmen oder für was auch immer. Und unsere Freundin Froni hat uns beim Design quasi geholfen und die sagte, hey, ganz ehrlich, lass uns doch irgendwie eine Tapete machen. Das kann man also bezahlen. Mhm. Und ich könnte ja mal hier was malen. Und dann gab es dann einfach diese Idee. Wir waren eh Richtung Grün, also wir wollten auf jeden Fall Grün haben, das Restaurant sollte grün sein. Mhm. Und dann hat Froni diese Tapete gemalt. Oder ich glaube, ihre Freundin Nina, die hatten auch so ein Interior-Business, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also ich weiß nicht genau. Und die haben das dann gemalt. Und dann war es echt am Anfang tatsächlich sehr dschungelig und sehr, wie nennt man das denn? Regenwald-mäßig, sowas. Ja, ja. Und dann sind wir halt so ein bisschen auf die regionaleren Bäume gegangen, eben Fichtestraße. Und so ein bisschen, ein paar Lebensmittel sind da ja auch drin versteckt, die man so, da ist so eine Garnele drin und auch mal ein Schinken oder so ein Oktopusarm und so weiter. Und das haben die dann gemalt und oder gezeichnet oder gegrafikt, I don't know. Mhm. Und dann haben die das auf Tapete gedruckt und die Tapete haben wir die Wand machen lassen, das haben wir machen lassen. Mhm. Und irgendwann natürlich auch festgestellt, dass man Dinge, die man auf Papier druckt, auch natürlich auf Textil drucken kann. Und so hatten wir dann auch quasi Ilonas erste Arbeitsuniform.
Ja, ja, ja. Nur 2 Jahre nach Eröffnung, oder ich glaube sogar noch weniger, waren es 1,5, kam dann der erste Stern.
Ja, wir haben 16 aufgemacht am 6., nee, wir haben 15 eröffnet, am 2015 eröffnet am 6. November. Hm. Und im November 2017 haben wir den Stern quasi für 18 gekriegt, also für den,
okay, ja, für den Gießler 18.
Ja. Genau, ja. Ja, genau. Und 17 war das Event in Potsdam. Ja, ja. Das ging recht flott.
Ja. Meine Einschätzung ist, dass du nicht verbissen und vorsätzlich auf einen Stern hingekocht hast.
Das ist richtig.
Ja.
Man hat auch natürlich, also auch ich natürlich, also wir haben ja dann in die ersten Monate saßen wir hier rum, wir hatten so halt wenig Gäste und wir haben halt Sachen ausprobiert. Wir haben sehr viel Bier getrunken, weil wir so einen Brauereivertrag hatten mit diesem, dass wir da irgendwie so 30 Liter Bier oder sowas für irgendwas abnehmen müssen im Monat und die waren da halt in Fässern, das heißt, man hat viel Bier getrunken. Also Ilona nicht, aber
die anderen.
Und die anderen. Und wir haben halt sehr viel Zeit gehabt. Also wir hatten kaum Gäste. Ist natürlich auch, wenn man Anfang November eröffnet, dann hat man noch, wenn man Glück hat, den Dezember, den man mitnehmen kann.
Ja, ja.
Und dann ist Januar ja erst eher so eine tote Saison, die man rein eröffnet. Und
ja,
wir hatten natürlich uns kein Vorvertrauen von Gästen erkochen können, die dann gesagt hätten, wir machen mal eine Weihnachtsfeier bei euch. Mhm. Und so war das ein eher trostloser Start. Und dann hat irgendwann der große Bernd Mattis vom Tagesspiegel im Anfang Januar uns hier getestet, wenn ihr Tagesspiegel und dort hat dann.
Doch schon Anfang Januar, also gerade mal 2-3 Monate nach Eröffnung.
Genau, und ja. Der hat dann eine sehr, sehr wohlwollende Empfehlung geschrieben. Und die hat uns, glaube ich, den Arsch gerettet, wirtschaftlich natürlich. Und ja, kann man schon sagen. Also ich weiß nicht, wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn Bernd Mattis nicht da gewesen wäre, aber. Das war schon sehr, sehr hilfreich. Und dann haben wir viel Bestätigung bekommen. Der Laden war dann auf einmal relativ voll und wurde voller und es gab mehr Presse. Der Rolling Pin war ja dann auch recht früh da und die Berliner regionale Presse und mal das ein oder andere Radio und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten schon so ein bisschen Rückenwind und natürlich wird man dann als Koch auch ein bisschen forscher, wenn man da so ein bisschen Selbstbewusstsein tankt und überlegt, was könnte man jetzt noch alles irgendwie machen, um sich mal auszutoben an Gerichten und Kreationen. Und aber jetzt irgendwie zu sagen, wir haben jetzt hier mal ein paar Gäste und jetzt kriegen wir einen Stern oder wir kochen darauf hin. Dafür war das auch viel zu weiter Ferne und für mich auch viel zu abstrakt. Ich wusste ja gar nicht, wie das funktioniert mit dem Stern. Ich habe ja dann gegoogelt, ich sag, wie geht denn das eigentlich? Muss man sich da anmelden oder was? Und wie ist das überhaupt? Und ist es jetzt ein Sterne-Restaurant? Ist man Sterne-Koch? Wie läuft das? Ja. Brauchen wir jetzt Tischdecken oder nicht? So und es spricht ein Stück weit auch also für den Guy Michelin, dass es immer noch vollkommen ganz oft ganz viele Leute vollkommen unklar ist, wie das funktioniert, weil sie es einfach knallhart durchziehen. Und natürlich aber auch ein bisschen für meine blauäugige Naivität, mit der ich da rangegangen bin. Und weil es mir tatsächlich einfach nur ums Kochen ging. Ja. Und anscheinend haben wir ganz gut gekocht dann.
War der Stern, die Verleihung des Sternes betriebswirtschaftlich auch so ein wenig ein Gamechanger oder war das die Rezension beim Tagesspiegel viel mehr?
Nee, also ein Stern ist schon nochmal ein anderes Level als Tagesspiegel. Also vor allen Dingen, weil der Guide Michelin ja auch überregional erscheint, gell?
Ja.
Also das ist schon eine andere Nummer.
Ja, ja. Also das habt ihr dann schon gespürt.
Ja, klar.
Also
es gab ein Sternebeben, könnte man sagen. Also das Reservierungssystem hat schon doll gelitten in den Tagen der dieser Sterneverleihung und auch so auf Social Media haben wir das natürlich gemerkt. Es gab eine andere Presseresonanz, ne? Also wenn man genau, also das ist und Reservierungslage war dann auf einmal eine ganz andere. Ja. Nochmal. Also Stern ist schon eine große Nummer. Mhm. Mhm.
Du hast es vorhin erwähnt, jetzt auch der erste Umgang mit Medien, auch dass du dann ein wenig Forscher geworden bist. Viele kennen dich ja eigentlich mittlerweile nur über die Medien. Es gibt viele Leute, die waren noch nie bei dir essen, die wissen aber ganz genau, wer der Max Strohe ist. Ich glaube, vieles ist da auch deiner Teilnahme an Kitchen Impossible zu verdanken. Kannst du uns ein wenig erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Es gab einen Anruf und ich stand in der Küche und hatte das Telefon von vorne da irgendwie. Auf jeden Fall ging ich da ran und da war jemand aus Köln ran und sagte, hey, ich rufe fürs Fernsehen an und Köln und so weiter und so fort. Und dann sagte ich, ja, cool. Was denn? Und dann haben sie gesagt, ja, wir schicken mal was und so, bla bla bla. Und das war dann ein anderes Format. Es war nicht Kitchen Impossible. Und das war dann so absurd, diese Vorstellung dort mitzumachen, dass ich beim Personalessen, haben wir darüber geredet, mit dem Personal erzählt, da gibt es diese Anfrage und das machen wir nicht und so weiter und so fort. Und wir hatten einen Koch damals hier, wir hatten Fernseher in der Küche wegen Fußball-Großturnieren und so weiter und so fort. Und dann lief samstags bzw. sonntagsabends irgendwann mal Kitchen Impossible und Tim Raue war auf dem Markt in Marrakesch und war relativ schlecht gelaunt, irgendwann wegen Open Fire und so weiter.
Genau, da hat er, glaube ich, den Ausraster bekommen, weil er das das Freiluftfeuer nicht hingekriegt hat, wenn ich mich da recht erinnere.
Ja, ja, genau. Ich glaube, er hat auch irgendwann eine Induktionsplatte gekauft. Also ich weiß nicht mehr genau. mir war also Kitchen bis dahin noch kein Begriff. Man merkt auch, ich sage jetzt Kitchen, das heißt, ich bin so tief drin, dass ich gar nicht mehr den ganzen Namen sage. Ja. Das ist so, wie wenn jemand per Du ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, also wenn der Stroh mal ins Fernsehen geht, dann macht er natürlich nur Kitchen Impossible. Und dann haben alle gesagt, na klar. Und dann gab es tatsächlich irgendwann einen Anruf von Kitchen Impossible und es war so ein bisschen lustig, weil ich das ja quasi da so rumposaunt hatte und dann kam jemand vorbei und wir haben uns unterhalten und dann stand lange Zeit nicht fest, ob die jetzt sich für mich entscheiden. Ich glaube, die haben in Berlin auch noch andere Köche quasi dafür sich angeguckt oder gescoutet oder mit denen geredet und irgendwann gab es einen Anruf, in dem dann haben die gesagt, hey, du bist dabei. Und dann habe ich mich natürlich erst wahnsinnig gefreut, weil ich das unbedingt wollte. Mhm. Und kurz nach dem Telefonat habe ich gedacht, ach du Scheiße, auf gar keinen Fall. Mhm. Das ist ja die absolute Hölle. Jetzt darfst du ins Fernsehen und dann so eine große Produktion. Ne? Ich hatte ja keinerlei Fernseh-Experience vorher. Mhm. Mhm. Und das ist dann schon was Besonderes, wenn dann die Crew ankommt hier, um den Opener zu drehen. Ja. Und ich kannte ja auch Melzer vorher nicht, der war ja dann auch hier. Das waren dann so viele neue Eindrücke. Und wir hatten halt vorher mal ein Interview fürs RBB und da waren halt zwei Menschen da. Einer hielt die Kamera und der andere stellte Fragen und hatte diese Angel da mit dem Mikrofon in der Hand. Ja, ja. Und dann kam hier irgendwie diese Kitchen Impossible Crew, was ja, weiß ich, 10, 12, 15 Leute sind, in so getönten Vito-Bussen und räumten einmal das Restaurant um und leuchteten aus und verkabelten und machten und tuten und tatenten und so weiter und so fort. Also es war schon eine sehr imposante Erscheinung gewesen, als die hier aufkreuzten. Ja, und dann ist Kitchen Impossible, bin ich oft gefragt worden, natürlich tatsächlich so, wie man es im Fernsehen sieht. Es gibt keine Hilfestellung, man weiß nichts, sondern man muss sich um die ganzen Sachen selber kümmern. Mhm. Und es ist eine wahnsinnig aufregende Sache. Es ist ein sehr, sehr modernes Abenteuer, würde ich sagen.
Ja, ja. Hast du diesen Fame, wie hast du diesen Fame dann erlebt? Weil das ist ja schon, um deine Worte zu gebrauchen, auch eine große Nummer. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Zuschauer da in ganz Deutschland beziehungsweise in der ganzen Dachregion dich dann auf dem Schirm haben. Wie hat sich das ausgewirkt? Was war auch das dann? Reservierungssysteme, Totalkollaps oder war das anders?
Nee, es war auch da ein Reservierungssystem total Kollaps, auf jeden Fall. Wir haben die erste Folge, in der ich dabei war, dann auch, wir haben das Restaurant geschlossen, sind zu einem Freund hier, der hatte das Berlo Brewhouse, haben wir oben in so einem Separé quasi, so einem größeren, quasi die Folge geguckt mit, weiß ich nicht, vielen Freunden und Bekannten. Mhm. Und da gab es schon, also da haben wir auch gemerkt, also wir hatten keinen Zugriff mehr auf unser E-Mail System da und das war schon auch sehr...
krass, also das E-Mail-System ist abgestürzt sogar, weil so viele Nachrichten eintrudelten, oder wie?
Ja, genau.
Ach, okay.
Und das war schon wirklich krass. Und was Fame betrifft, ist natürlich schon Kochfernsehen, diese Rubrik, dieses Genre quasi, ja auch eine... so ein subkulturelles Phänomen, ne? Also das heißt, da gibt es halt Fans, die erkennen mich, aber ich bin jetzt nicht, ich werde jetzt nicht häufig auf der Straße angesprochen oder so, weil das ja schon sehr, sehr so ein enger Kreis ist von diesen Leuten.
Also du kannst in Berlin noch einkaufen gehen.
Ja.
Wodurch du aber schon auch von dir reden gemacht hast, jetzt, ich würde fast behaupten, schon auch ein wenig außerhalb dieser, dieser Kitchen- und Gastro-Subkultur-Bubble, war dann die Corona-Krise, wo du deine, ja, wie soll man das jetzt nennen, Benefit-Aktion Kochen für Helden gemacht hast.
Ja, ich glaube, das war ja für alle... Menschen eine Ausnahmesituation und alle haben Dinge gemacht und getan und mussten Dinge tun, die sie vorher noch nicht gemacht haben. Und wir haben halt Kochen für Helden ins Leben gerufen, aus Alternativlosigkeit ein Stück weit, haben wir angefangen. Wir wollten halt vorbildliche Pandemiebewältiger sein. Mhm. Und Pandemie hatte ja keiner miterlebt von uns vorher. Und das war eine nie dagewesene Situation. Und wir haben halt eben darauf mit dieser Aktion reagiert und gekocht für Leute in Funktionsberufen, für die es keine Alternative war, sich im Homeoffice zu verkriechen und haben dann quasi aus unserem Restaurant aus startend eben gekocht, für Krankenhäuser und so.
Genau, das war ja das Konzept, dass ihr dann bei euch, also anstatt zu Hause zu sitzen, weil Lockdown, weil Restaurants geschlossen, weil Gastromitarbeiter zum Nichtstun verdammt, ihr habt dann angefangen, ich glaube größtenteils, also viel Eintöpfe auch zu kochen für das Krankenhauspersonal. Das hat, ich würde schon auch sagen, jetzt jenseits der medialen Gastrobranche schon auch nochmal viel von sich reden gemacht.
Ja, total. Also die, abseits der Gastrobranche hatten wir da sehr viel Resonanz und das war auch eine sehr krasse Zeit, ne? Also wir hatten schon das Gefühl, wir machen was sehr Sinnvolles. Es war natürlich auch toll zu sehen, wie viele Restaurants und Gastronomen in Berlin und vor allen Dingen also in ganz Deutschland quasi da mitgemacht haben, wozu die Gastronomie imstande ist, ne? Die ja oft so stiefmütterlich behandelt wird, zu welcher Resilienz sie da fähig war. Und das war schon eine ganz tolle und ganz, ganz wichtige Sache. Und klar, da haben wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und es war, glaube ich, ich war sehr gut, dass wir das gemacht haben.
Du hast ja dann das Verdienstkreuz verliehen bekommen vom Bundespräsidenten. Hast du das Gefühl, dass irgendwie so von politischen Entscheidungsträgern die Gastronomie vielleicht ein wenig an Relevanz in ihren Augen dann dadurch gewonnen hat? Oder war das dann eher so, weiß ich nicht, so eine Art One-Hit-Wonder und es hat sich seither dann nicht sonderlich viel getan in der stiefmütterlichen Behandlung, auch wie du es vorhin gesagt hast, der Politik gegenüber der Gastronomie?
Ich habe da keine besondere Meinung zu gerade, also keine dezidierte. Für uns war es so, dass wir dieses, als wir die Nachricht bekamen, dass wir diesen Verdienst, dieses Verdienstkreuz bekommen, war das, das war eine wahnsinnige Wertschätzung für das, was die Gastronomie geleistet hat, die wir dann quasi stellvertretend entgegengenommen haben. Ja. Und es hat für ganz viel entschädigt, natürlich.
Ja.
Ne? Also für diese harte Zeit, auch für die harte Arbeit, die Kochen für Helden natürlich auch für alle war. Ne? Es war ja nicht nur irgendwie Zuckerschlecken, sondern es war ja auch wirklich harte Arbeit. Mhm. Und aber natürlich, unabhängig von Kochen für Helden, ist, glaube ich, eher während der Pandemie und der Lockdown-Geschichten da viel, hat sich schon ein bisschen was verändert hinsichtlich einer positiveren Wahrnehmung und einer positiveren Behandlung der Gastronomie seitens der Regierung.
Ja.
Und habe ich schon den Eindruck. Natürlich ist da immer noch viel, viel Luft nach oben. In anderen europäischen Ländern gilt es als Kulturerbe, wird subventioniert und so weiter und so fort. Da gibt es ganz andere Unterstützungen. Da sind wir noch weit von entfernt. Aber ich glaube, tendenziell hat die Gastronomie sich schon Gehör verschafft, auch während dieser Krise.
Ja, ja. Max, ich sehe schon, wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs, was die Zeit angeht. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit, über deinen Werdegang gesprochen. Wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Gibt es Projekte, Pläne, Wünsche,
Ängste? Naja, also Ängste gibt es eine Menge. Ja. Da fange ich mal mit an, damit wir nicht so negativ schließen. Also die Zeit ist ja noch turbulenter als zuvor. Also es ist nicht nur, wir wissen nicht nur, wie der Corona-Herbst respektive Winter wird, sondern wir haben natürlich auch die große Energiekrise. Wir haben alle möglichen wir haben Personalmangel, wir haben Mangel an allen Ecken und Enden und immense Kosten, die auf uns zukommen. Und ich bin aber sehr zuversichtlich, dass auch dort, dass wir Gastronomen auch dort irgendwie einen Weg rausfinden werden. Mhm. Wie der sein wird, glaube ich, das können wir jetzt noch nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und das sind so ein bisschen meine Ängste und Befürchtungen. Mhm. Und was mich jetzt persönlich betrifft, ist meine nahe Zukunft oder meine direkte Zukunft ist ja immer noch auszuharren und erwartungsvoll gespannt auf dieses Buch, was ich ja in die Freiheit entlassen habe, zu blicken. Ja. Und ansonsten freue ich mich sehr drauf, wenn ich nicht mehr hier in Quarantäne bin und vielleicht wieder runter in die Küche kann und das Menü, was wir jetzt haben, tatsächlich dann auch mal der Jahreszeit wieder anpassen kann. Freue mich auf den Winter, weil Winter ist meine stärkste Kochsaison.
Tatsächlich? Warum?
Ja, ich glaube schon. Ja, weil es eine deftigere Küche ist. Es ist so viel dunkle Farben. Es gibt Seafood-Season geht jetzt richtig gerade los. Mhm. Ich mag Wild sehr gerne. Ich mag Wildgeflügel sehr gerne. Mhm. Und da freue ich mich sehr drauf jedes Jahr. Gab es hier ein paar Steinpilze, hat jemand vorbeigebracht, der sie gefarmelt hat. Ich mag das so gerne, wenn ich daran zu riechen und so weiter. Ich rieche natürlich nichts. Und das ist alles, darauf freue ich mich natürlich jetzt mal. Ja. That's it.
Also zuerst mal auf das den Geschmacks- und den Geruchssinn wiederkomme. Das wäre ja eine Katastrophe.
Ja. Das wäre eine Katastrophe. Ja, das wäre eine totale Katastrophe. Ja.
Nein, aber wir gehen jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus. Wann darfst du wieder raus aus der Quarantäne?
Naja, also meine Tests sind leider noch positiv und ich hoffe, dass sich das bald ändert, weil ich auch eine Menge Termine habe.
Letzte Frage, Max. Kommt Teil 2 von Kochen am offenen Herzen?
Ich finde, es muss ja immer, damit man was fortsetzt, muss es ja so eine Art Daseinsberechtigung dafür geben. Ja. Also ich würde jetzt nicht aus Eitelkeit und Langeweile sagen, ich schreibe einen zweiten Teil. Mhm. Natürlich hat mir das Schreiben auch sehr viel Freude bereitet, aber ich würde nur einen zweiten Teil schreiben, wenn das dann auch jemand liest. Wenn sich abzeichnet, dass das jemand liest.
Ja, also dann sei hiermit nochmal die allerwärmste Empfehlung abgegeben für Max Strohs wirklich wunderbares Buch über seine Lehr- und Wanderjahre. Unglaublich unorthodox erzählte Geschichte eines sehr einzigartigen Werdegangs gleichzeitig vielleicht auch so ein kleiner Aufruf an alle Literaturkritiker. Bitte gute Rezensionen schreiben, dann gibt es Teil 2.
Ja, genau.
Ja?
Ja, okay.
Gut. Ja. Max, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank und vor allem gute Besserung und einen schönen Winter und kreativen Winter mit guten Gerichten, guten Seafood und nicht allzu hohen Energiekosten.
Vielen, vielen Dank. Alles Gute auch für dich, gell? Lukas, mach's gut.
Danke. Tschüss, Max. Ciao.
Ciao.